Ja, erstmal danke, dass ihr den Film gezeigt habt und danke an das Publikum, dass ihr da wart. Ich habe ihn kennengelernt bei einem Dokumentarfilm, den ich gemeinsam mit meinem Bruder 2013 fertiggestellt habe. Der Film hat geheißen Everyday Rebellion und es ist um gewaltlose Widerstandsmethoden weltweit gegangen. Da haben wir auch Firmen getroffen und ihn kennengelernt und über die Jahre ist der Kontakt geblieben und irgendwann hat sie mir von dieser Idee erzählt, dass sie einfach im Zuge ihrer aktivistischen Tätigkeit oft auch Frauen trifft, die sagen, die sind religiös, aber sie sehen sich trotzdem als Feministinnen und machen das halt auf ihre Art. Und sie hat quasi diese Idee gehabt, dass man mal das untersucht, um zu sehen, wie geht das überhaupt? Also wie gehen diese zwei Dinge, die eigentlich unvereinbar scheinen, wie können trotzdem Frauen beides irgendwie vereinen? Und das war eigentlich die Grundidee und wir haben uns dann entschieden, dass wir das auf die drei monotheistischen Religionen uns konzentrieren, um hier Ähnlichkeiten oder Unterschiede zu zeigen. Und ich habe die Idee dann mit ihr weiterentwickelt und wir haben ein Projekt entwickelt und dann haben wir die Verena, die ich auch schon seit langem kenne, seit über 10, 20 Jahren, dazugeholt, damit da eine gute Balance da ist. Und sie ist auch eine visuell interessante Filmemacherin. Und so haben wir uns zu dritt auf diese Reise, die eigentlich mehrere Jahre gedauert hat, begeben. Und es war nicht einfach, weil unser Ziel war es nicht, dass wir Menschen vorführen oder dass wir unsere eigenen Ideen bestätigt sehen, sondern wir wollten Komplexität und wir wollten einfach keine einfachen Erklärungen geben, sondern einen Raum öffnen, in dem die Zuseherinnen sich ihre eigenen Gedanken machen.
Und wie habt ihr dann genau die Protagonistinnen ausgewählt und gefunden?
Naja, zum Teil waren das Protagonistinnen, die Ina im Zuge der Konzeptionierung gefunden hatte oder vorgeschlagen hatte oder die sie im Zuge ihrer Arbeit auch als Journalistin für Charlie Hebdo und andere Zeitschriften kennengelernt hatte. Und zum Teil war es auch so, dass natürlich wir Protagonistinnen treffen wollten, die es dann doch nicht wollten und wir dann auch immer wieder geschaut haben, wer sind jetzt gerade Personen, die für das, was wir brauchen, interessant sind, die auch sich trauen, vor der Kamera in einem Streitgespräch reinzugehen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, wenn jemand weiß, also wenn jemand jetzt irgendwie recherchiert, wer Ina ist, dann gibt es auch viele, die sagen, nein, mit der will ich gar nicht reden. Oder die ist eh gegen mich und deswegen möchte ich gar nicht in so eine Diskussion gehen, weil die Menschen ja die meiste Zeit davon ausgehen, dass wenn Leute sie interviewen und diese Menschen, die den Film machen, politisch anderer Meinung sind, dass sie eben vorgeführt werden oder manipuliert werden. Das war eben nicht unser Ziel und das war auch wichtig. Bei der Herangehensweise war es so, dass wir zwar die Personen ausgesucht haben, mit ihnen gesprochen haben, telefonisch, jetzt von der Produktion her, und ihnen das Thema auch erklärt haben, aber wir haben darauf geschaut, dass es kein Vorgespräch zwischen ihnen und den Leuten, den Protagonisten gibt, damit das, was wir dann drehen, authentisch, frisch, im Moment entsteht. Und das war natürlich für die Ina auch eine große Herausforderung, so vorbereitet zu sein, dass sie einfach Rede und Antwort stehen kann.
Ja, also Ina sagt ja, dass sie aus einem also aus einem eine religiöse Kindheit hatte, religiös geprägt, christlich-religiös geprägt. Wie konnte sie sich vorbereiten dann mit, also im Christlichen gehe ich mit, dass sie da erstmal gut argumentieren kann oder ihr das leichter fällt. Aber wie sieht es dann aus, wenn sie mit Musliminnen spricht oder mit Jüdinnen, weil man eben auch das Gefühl hat, dass sie dasteht und erstmal dann auch erstmal staunt, wenn es darum geht, ja, warum tragen jüdische Frauen eigentlich eine Perücke?
Naja, also in einem Gespräch zum Beispiel mit Miriam Hübsch in Deutschland, mit der Muslima, sieht man ja auch, wie gut sie sich auch selbst auch auskennt und wie sehr sie Parole bieten kann. Sie hat selber den Koran gelesen, die Bibel gelesen, unterschiedliche Schriften gelesen. Sie hat ein Buch geschrieben, wie, das heißt L'Anatomie de l'Oppression, Anatomie einer Unterdrückung oder so, in dem es darum geht, wie Religionen die Körperteile der Frau quasi nützen, um sie zu unterdrücken. Also sie ist einfach, hat einfach jahrelange Recherche und Artikel und Bücher hinter sich und deswegen konnte sie diese Gespräche führen. Das waren ja keine simplen Interviews, wo jemand einfach 5 Fragen vorbereitet und alle Leute fragt, sondern das waren organische Gespräche, die aus dem Moment heraus entstanden sind. Und natürlich kommen dann, wenn man mit diesen Personen spricht, gibt es Momente, die einen erstaunen. Und die Rivka in London, die Frau mit dem Perücken, war für uns eine extreme Bereicherung. Also die Figur, die man am Anfang kennenlernt, wo man sich denkt, was soll das mit diesen ganzen Perücken, die schauen ja genauso aus. Und man denkt sich, okay, was denkt diese Frau? Also die ganzen eigenen Vorurteile projiziert man rein. Und am Ende der Szene, wenn man rausgeht aus dieser Episode, ist das eine komplexe Frau, die sich sogar eben gegen unfaire Mechanismen in ihrer Religion wehrt, zum Europäischen Gerichtshof gegangen ist und so weiter und so fort. Das war für mich so ein Paradebeispiel, wie wir unsere eigenen Klischees brechen können, indem wir hinter dieser Oberfläche schauen und die Komplexität der Frauen versuchen zu erfahren, soweit es geht halt in so einem Film.
Ich glaube, dass es eine der Stärken des Films ist, dass sehr unterschiedliche Stimmen zu den verschiedenen Religionen dann auch zur Sprache kommen. Und eine meiner Lieblingsstellen ist diese Tagung gegen Ende, wo es darum geht, ob der Koran vereinbar sei mit einer feministischen Position, ja oder nein. Und wo es dann Pro-Argumente gibt und Kontra-Argumente gibt und am Schluss wird abgestimmt darüber, was die Anwesenden also für die stärkeren Argumente gehalten haben. Trotzdem habe ich da irgendwie den Eindruck gehabt, dass mich die Argumente von der Gegenseite nicht tatsächlich überzeugen konnten. Also für mich war es viel einfacher, denjenigen zu folgen, aufgrund meiner Vorauffassung, die dann das verteidigt haben, dass es nicht vereinbar ist, als denen jetzt zu folgen, die gesagt haben, doch, es ist vereinbar. Und ich hatte schon den Eindruck, dass der Film eine ganze Menge also offen lässt und auch mir als Zuschauende es überlässt, meine eigenen Rückschlüsse zu ziehen. Aber ehrlich gesagt hat mich der Film dann eher neugierig gemacht, mehr zu erfahren und auch noch um einiges tiefer zu gehen, weil ich das Gefühl habe, ganz, ganz viel wird auch nicht gesagt, eben weil auch gleich 3 Religionen behandelt werden.
Klar. Das ist ja immer die Problematik von so einem großen Thema, dass man nie alle Fragen beantworten kann. Und wir haben aber bewusst die Entscheidung getroffen, natürlich hätten wir uns auf eine Religion konzentriert und hätten 100 Minuten nur dieser gewidmet, wären wir tiefer in diese Religion reingegangen. Aber uns ist es genau darum gegangen, diesen Effekt zu haben, dass man mehr wissen will, dass man jetzt nicht abschließt mit den Religionen, sondern dass man sagt, okay, puh, ich habe jetzt viele Sachen gehört, von denen ich vielleicht noch gar nicht gehört hatte oder an die ich nicht gedacht hätte und ich will einfach mehr erfahren. mit dem Nachteil natürlich, dass man nicht überall so genau reingehen kann. Aber das ist so ein Film, den muss man sich, wenn man Zeit hat, vielleicht online nochmal ein-, zweimal anschauen. Es gibt dann auch in einer deutsch synchronisierten Fassung, damit man alles versteht und damit man alle die Komplexität dieser Personen auch versteht. Und das, was du gerade angesprochen hast in Durham, diese Universitätstagung oder dieses Battle sozusagen, das ist ja in der englischen Tradition an den Universitäten oft so, dass eine These aufgestellt wird und man holt dann Menschen, die dafür und dagegen sind, dorthin. Der Grund, also wir waren auch natürlich überzeugt von den Argumenten der Gegenseite. Der Grund, warum die anderen gewonnen haben, wird im Film zwischen den Zeilen erzählt. Am Ende sagt die Mariam Namazi zu der anderen, die werden auf jeden Fall gewinnen, weil sie so viele Moslems mitgebracht haben. Und es ist eigentlich nicht erlaubt, dass externe Personen aus dem Universitätsbereich kommen. Wir sind aber dann draufgekommen, der Präsident, der quasi am Ende dieser Studentenschaft, der am Ende das Urteil quasi oder das Ergebnis verkündet, ist Sohn irakischer Immigranten, selbst Moslem. Und die Personen, die im Publikum sitzen, sind halt die haben einfach quasi einen Aufruf gemacht, damit Leute kommen, und sie haben dann externe Personen reingebracht, damit sie einfach nicht verlieren. Und wir deuten es an, ohne groß darauf herumzureiten. Und Mariam Namazi nimmt das am Ende ja auch sehr ironisch und sagt ja, Heil für Steinigung, für Erdrückung der Frauen, Unterdrückung der Frauen, und let's hug it out. Lass uns lieber umarmen, weil wir werden uns nie einig werden.
Ja, ich werde gleich nochmal darauf eingehen und ich werde auch ganz gleich zum Publikum öffnen. Aber ich habe noch eine Frage, die mich ein bisschen beschäftigt. Und zwar Feminismus ist ja ein sehr, also es ist auch ein lebenspraktischer Ansatz, aber es ist auch ein theoretischer Ansatz. Und Religionen kann man ja nun auf sehr verschiedenen Ebenen diskutieren. Ne? Es gibt die Religiosität, das religiöse Erlebnis an sich, also der Glaube. Es gibt aber auch Theologie, die zum Teil eine gewisse Art der Theoretisierung des Glaubens darstellt. Es gibt aber auch Religionsphilosophie, und es gibt einfach die Idee oder das philosophische Konzept von Gott. Ne? Und das sind völlig unterschiedliche Ebenen, über die man ins Gespräch kommen kann, wenn es um das Thema Religion geht. Und manchmal hatte ich das Gefühl, es beißt sich ein bisschen, also weil Feminismus kann sich relativ einfach verteidigen, weil es sich auf eine theoretische Tradition der Argumentation berufen kann. Wohingegen ein religiöses Erlebnis letztlich immer eine Sache bleibt, die irgendwie keine Worte hat. Wie seid ihr damit umgegangen?
Naja, es geht in dem Film ja darum, die Rolle der Frau an sich innerhalb dieser Religionen. Viele sehen sich überhaupt nicht als Feministinnen, sondern sie sehen sich als Teil dieser Religionen, kämpfen aber für viele Rechte, für die Feministinnen auch kämpfen. Und wir haben das Gespräch einfach mit diesen Personen gesucht, ohne jetzt, also wir haben die Genfer Theologinnen, die ja die Bibel, die Women's Bible geschrieben haben. Einerseits, aber uns war es wichtig, dass wir eben nicht einen Film machen, in dem wir Menschen aus dem Wissenschaftsbereich haben, die über diese Dinge reden, sondern wir wollten Menschen haben, die alle von den Religionen über diese reden, diese schützen oder kritisieren, deren Leben davon betroffen ist. Und das war unser Zugang. Es war kein theoretisch-philosophischer Zugang von oben herab, sondern ein von innen mit diesen Personen heraus. Das heißt, wenn ihr auch darauf achtet, wir haben nie, wenn wir zum Beispiel eine Diskussion haben zwischen Ina und der Muslima in Berlin, wir haben nie das letzte Wort im Schnitt uns genommen, sondern am Ende fragt sie, hat sie das letzte Wort. Sie sagt, egal was jetzt da steht und so, was zählt oder wie die Männer sich verhalten, wie der Islam sich verhält, das, was Mohammed gesagt hat, ist, man muss die Frau gut behandeln. Er hat das auch immer so gemacht, also ist er das Vorbild. Das, wir hätten ganz viel Material gehabt, mit denen wir das letzte Wort hätten haben können, uns nehmen können. Und das haben wir absichtlich nicht gemacht. Bei der Muslima in London zum Beispiel, auf die Frage, hätte sie ein Kopftuch tragen können heute oder nicht, und sie sagt, sie, ich hätte es machen können, ja, aber warum nicht, ist ihre Antwort, weil ich Gott liebe. That's it. Damit verlassen wir diese Person und überlassen den Rest den Zuseherinnen, damit umzugehen.
Ich würde jetzt sehr gerne die Diskussion für das Publikum öffnen. Hier vorne ist die erste Frage.
Ich habe gar keine Frage. Ich wollte eigentlich noch nur ich muss sagen, dass ich während dem Film gemerkt habe, dass ich ganz aus dem Häuschen bin und dass ich den Film, das ist ja aus meiner Sicht der beste Film ist, den ich seit Jahren geguckt habe und dass der ein Grundproblem der Menschheit berührt und auch gleichzeitig eine Grundlösung für die Menschheit darstellt, finde ich aus meiner Sicht. Und ganz herzlichen Glückwunsch und Dankeschön für dieses Fingerspitzengefühl und für diese fantastische Auswahl an unterschiedlichen Perspektiven.
Vielen Dank. Vielen Dank, es freut mich sehr zu hören.
Wo ist die nächste?
Hallo, sehr schön, dich kennengelernt zu haben. Es fiel mir ein bisschen schwierig, die Frage konkret zu formulieren. Ich kam aus einem Hintergrund, der nicht zwingend als feministisch beschrieben werden kann. Was würdest du mir empfehlen, um manchmal meine Gedanken oder meinen Verstand dafür, damit ich meinen Verstand und Gedanken darüber verbessern kann, wenn ich die Frage richtig formulieren konnte. War ein bisschen schwierig. Tut mir leid.
Sir, danke für deine Frage oder der Versuch zu vermitteln, was in dir vorgeht, was, glaube ich, in vielen von uns Männern vorgeht. Wir wollen gerne feministisch sein, wir wollen gerne fair sein, aber wir wissen nicht, wie oder wie wir es machen sollen. Ich komme aus dem Iran, bin mit meinen Eltern als 10-Jähriger nach Österreich geflohen und in meiner Familie wurde mir das halt vorgelebt. Also meine Mutter hat dann gearbeitet, mein Vater war zu Hause und hat gekocht und so weiter und es war so eine Gleichberechtigung war da. Und mein Tipp für dich ist, immer wenn es um Dinge geht, die Frauen betreffen und so weiter, versuch dich in sie zu versetzen, versuch dich in die Welt, in der sie leben und die Unterdrückungen und die Misshandlungen und die Anfeindungen und so weiter, die sie erleben, nachzuvollziehen. Und für mich persönlich ist eigentlich die Lösung von ganz vielen Dingen ganz einfach, wir brauchen gar keine Bibel oder Koran oder Tora oder irgendetwas, was uns, wo uns irgendeine göttliche Entität, die bis jetzt sowieso niemand gesehen hat und deren Existenz niemand bewiesen hat, sagt, wie wir leben sollen. Wir brauchen eigentlich die allgemeinen Erklärungen der Menschenrechte, der Genfer Konvention. Und wenn wir die folgen, steht alles drinnen. Alle Rechte der Menschen stehen drinnen und wenn wir die folgen, brauchen wir eigentlich gar nicht. Da wird es keine Kriege geben, da wird es keine Unterdrückung geben, egal ob jetzt Mann, Frau und so weiter. Und that's it. Mehr brauchen wir. Wir haben eigentlich all diese Tools. Das Problem ist, dass die Welt halt von vielen muss man leider sagen, Männern regiert wird, in denen es um ganz viel Unterdrückung und Macht geht. Und diese Macht nützen sie gegen Minderheiten und auch gegen Frauen auf. Das ist einfach eine jahrhundertelange Tradition, wie das Patriarchat das System, in dem wir leben, aufrechterhält. Ich finde es eine Frechheit, dass Frauen kein Geld kriegen dafür, dass sie jahrelang Kinder aufziehen und eigentlich die Arbeitskräfte des Patriarchats herstellen. Also es muss einfach, meiner Meinung nach, müssen Frauen ganz normal, das ist einfach ein Kind aufzuziehen, ist etwas Schönes, aber gleichzeitig ist es auch extrem anstrengend. Es ist ein 24-Stunden-mal-7-Job. Und wenn wir Männer diese Dinge versuchen zu begreifen, verstehen wir auch, wie immens eigentlich die Unterdrückung der Frauen ist, ohne dass es in der Gesellschaft auffällt oder ohne dass man darüber spricht. Ich könnte jetzt noch länger reden, aber ich hoffe, die Antwort war okay für dich.
Eigentlich,
ich höre euch nicht. Ich sehe nur Klatschen.
Hörst du jetzt?
Jetzt höre ich, ja.
Okay. Eine ganz kurze Frage. Es ging ja in einem Film, in dem nur Frauen zu Wort kommen. Wie ging es dir als Mann, als Regisseur in einem Frauenfilm?
Naja, nachdem ich selber Co-Regisseur bin, war das okay. Irgendwann ist uns das aufgefallen. Ah ja, es kommen ja keine Männer vor. Oder kaum, es kommen Männer vor natürlich. Es kommt in Amerika kommt dieser Mann vor bei dem March for Life, mit dem die Ina streitet. Es gibt die Männer bei der islamischen Diskussion am Ende und so weiter. Aber ich finde, es ist eine Wohltat, Frauen zuzuhören. Sie haben extrem viel zu sagen und sie sind großartig und wir hören eh genug Männer. Wir brauchen nur den Fernseher andrehen und schauen, wie viele Leute da wie viele Politiker reden und wie viele Politikerinnen reden und überhaupt insgesamt. Also mir ist es sehr gut gegangen. Ich kann nicht nur weiterempfehlen.
Dann gibt es hier eine weitere Wortmeldung.
Ja, danke für den Film, der hat mir sehr gut gefallen. Ich selber habe Freunde in muslimischen Ländern, die verdeckt als Atheisten leben und große Angst von Auswirkungen des Islam haben. Ich sage auch nicht, welches Land deshalb. Und mir ist aufgefallen, woher kommt eigentlich die mangelnde Courage von der Linken, aber auch von Feministen und Homosexuellen, den Koran zu kritisieren, während wir eigentlich in Deutschland schon recht weit sind, dass wir das Christentum oder auch andere Religionen kritisieren. Und ich habe mich selber dabei erwischt, wie ich gedacht habe, wow, die sind aber mutig, so mit Muslimen so zu reden, darüber haben die keine Angst. Und das hat irgendwie für mir einiges verraten. Wie nimmst du das wahr? Oder was glaubst du?
Ja, selbst aus einem islamischen Land kommend, ist das ein Thema, das mich natürlich auch sehr beschäftigt. Ich glaube, es gibt zwei Hauptgründe. Das eine ist die Angst, die damit auch zu tun hat, dass im Gegensatz zum Christentum und auch zum Judentum, es gibt ja in dem Film die eine Szene mit der Rabbinerin, die sagt, die eine Seite vom Torah zeigt und sagt, alleine diese Seite haben, keine Ahnung, da gibt es 5 verschiedene Interpretationen von verschiedenen Rabbis, die das anders interpretieren. Also das Wesen der Tora ist, dass es einfach quasi ein lebendiger Text ist, über den man die ganze Zeit diskutieren muss, bis man immer näher kommt an dem. Im Christentum ist man auch nach der Hexenverbrennung und so weiter und so fort, nach vielen Jahrhunderten, ist es dann auch okay gewesen, dass man das diskutiert und dass es verschiedene Richtungen gibt und so weiter und so fort. Also da ist der Diskurs ein Teil dessen und wird nicht sofort als Blasphemie und so weiter gesehen. Im Islam ist das nicht so. Da gibt es einfach keine Diskussion, weil einfach das Wort Mohammeds oder der Koran, das ist quasi die absolute Perfektion. Deswegen gibt es ja auch, es gibt Schiiten und Sunniten, und die Sunniten akzeptieren nicht die Schiiten, weil sie meinen, die Schiiten haben quasi in ihrer Version noch, haben sie den Koran weiterentwickelt. Die Sunniten, die zum Beispiel Saudi-Arabien und so weiter, die sagen, man kann etwas Perfektes nicht weiterentwickeln. Das heißt, ihr seid nicht richtige Moslems. Man muss ja auch sich immer vor Augen führen, die meisten Moslems werden von anderen Moslems umgebracht. Nicht von irgendwelchen westlichen Ländern. Also das ist einfach eine Tatsache. Und da müssten sich die Moslems auch fragen, wie kommt das, dass das einfach so ist. Und das andere ist, also das eine ist die Angst und auch es gibt auch keinen Humor im Islam. Also es gibt den jüdischen Witz und so weiter und so fort. Im Islam kannst du keine Witze machen, das darfst du nicht. Ja. Es ist in einer Form auch sehr radikal in dem Sinne, dass es gibt auch kein Bild vom Propheten. Also wenn es Bilder gibt, ist immer eine Art von Licht beim Gesicht. Von Jesus gibt es Millionen Interpretationen in der Popkultur und überhaupt irgendwas. Also da ist der Islam schon eine sehr konsequente Religion, muss man sagen. Und deswegen gibt es dort nicht diesen Diskurs und auch diese Erlaubnis, aus der Religion heraus zu diskutieren und zu interpretieren in einer kritischen Form. Das andere, was Sie gesagt haben, ist meiner Meinung nach bei vielen Linken ist einfach, dass die politische Correctness zu weit meiner Meinung nach geht. Also es kann nicht sein, dass die Political Correctness über den Menschenrechten liegt. Es kann nicht sein, dass ich nicht jemanden, der einfach etwas Menschenunwürdiges oder Schlechtes macht, sage, okay, ich sage jetzt nichts, weil ich verletze deine Religion oder dich und deine Religion. Das geht nicht, also meiner Meinung nach. Ja. Das Menschenrecht steht über allem und nicht irgendeiner Religion, die sagt, okay, man muss sich mal anhören, was die iranischen Politiker, derzeit zum Beispiel, es gibt immer wieder auf Instagram, in Social Media gibt es immer wieder so Sachen, die durchsickern. Was die im Hintergrund über die 40.000 Menschen, die sie getötet haben, was sie sagen. Also erstens einmal, es gibt überhaupt kein schlechtes Gewissen, weil sie sagen, es ist schlecht, jemanden umzubringen, aber weil diese Menschen quasi den göttlichen Staat, das höchste aller Dinge zerstören wollten, ist das Töten von denen eine Lappalie, das ist kein Ding. Der iranische Botschafter in Australien, ich habe heute ein Audio-Recording davon gehört, hat gesagt, ja, er versteht nicht, man hätte damals gleich viel mehr umbringen müssen, weil die waren auf der Straße alle zusammen, man hätte sie alle umbringen müssen. Jetzt ist es viel teurer, jeden Einzelnen hinzurichten, weil man muss ein Gericht machen, man bringt den um, dann regt sich die UN auf, dann gibt es irgendein Case dagegen und so weiter. Es kostet viel mehr Bürokratie und Geld, jetzt die Einzelnen umzubringen, als wenn wir das in einem gemacht hätten. Also die Unmenschlichkeit ist unfassbar und alles geschieht halt im Namen von Gott oder von Allah und so weiter. Und da frage ich mich, was ist das für ein Gott? Also wie an alle normal denkenden Moslems, die nicht radikal sind, die eigentlich sehr viele sind, fragt man sich dann, okay, das kann nicht sein, dass das befürwortet wird. Das, was jetzt im Iran passiert ist im Jänner, wo in 2,5 Tagen über 40.000 Menschen hingerichtet worden sind auf der Straße, Kinder, Jugendliche, die haben sicher nicht irgendwie einen waren sicher nicht irgendwelche israelischen Spione oder bewaffnet mit irgendwas. Überhaupt nicht. Also es, ja, und ich glaube auch, dass auch wenn jetzt das iranische Regime immer noch da ist, das war ein massiver Bruch, auch für viele, die Teil des Systems waren und das geduldet haben. Ich glaube, das wird man ihnen nie verzeihen und früher oder später werden die Menschen dann wieder auf die Straße gehen. Die Legitimation hat diese Regierung jetzt endgültig bei ganz vielen Leuten verloren. Das Problem, warum dieses System einfach noch besteht, ist, dass es einfach von der Iran hat über 80 Millionen Bewohner, glaube ich. Und es gibt einfach so zwischen, ich würde sagen, 2-3 Millionen oder 5 vielleicht, die wirklich von diesem System leben. Die plus ihre Familien, die haben keine Zukunft. Die haben Verbrechen begangen, die sind Teil der verschiedenen Polizeiapparate. Und im Iran ist halt nicht Venezuela, wo man halt den Führer tötet und die Sache ist gelaufen. Das System ist einfach sehr komplex gebaut. Und ja, jetzt bin ich komplett abgekommen von der Frage, aber egal.
Dahinter ist eine Wortmeldung. Ich möchte aber auch mal hier ein paar Damen motivieren. Wir reden hier über einen Film, wo es um Feminismus und Religion geht. Und es ist schon der 5. Mann, der sich zu Wort meldet. Bitte sehr.
Wenn es jetzt Frauen gibt, die stattdessen, ich kann, okay. Ja, ich wollte mich auch erstmal für den Film bedanken. Das hat mich auch sehr bewegt. Und jetzt nur gerade zu dem letzten Punkt, über den diskutiert wurde. Also ich finde das auch jetzt sehr interessant, so eine Perspektive, weil Sie auch den Hintergrund aus dem Iran haben, darüber eben mehr zu erfahren, aber in der Frage, die davor gestellt wurde, habe ich mich dann trotzdem gefragt, ob dieses Framing zu sagen, wir seien irgendwo ja hier schon weiter und deswegen sei es besonders wichtig, den Islam zu kritisieren, ob das wirklich so das Zielführendste ist. Also weil ich fand gerade in dem Film war ja das Schöne, dass das ja eigentlich so vielleicht nicht so gemacht wurde, sondern eben die Parallelen und Unterschiede gezeigt wurden, ohne das gleich zu hierarchisieren. Und als Beispiel würde ich nur nennen, aus einem christlichen Hintergrund zu kommen und nun mal, wenn man jünger ist, ist erstmal die Konfrontation mit der Familie da, wenn man eben aus einem religiösen Hintergrund kommt und nicht unbedingt mit den Gesetzen von dem Staat, in dem man lebt. Und ich habe einen, also eben bei mir war jetzt dieser christliche Hintergrund der Fall, der dann zu Konflikten in der Familie geführt hat. Und ich habe eine Freundin aus der Türkei, was auch ein mehrheitlich muslimisches Land ist, was natürlich nicht so eine strenge Gesetzeslage hat wie im Iran. Und sie hat eine ganz ähnliche Geschichte durchgemacht. Sie ist ein bisschen früher, sage ich mal, da in Konflikte mit ihrer Familie geraten. Und da haben wir uns drüber unterhalten. Und das fand ich dann, ja, das also ist eine gute Freundschaft. Und ich sehe da jetzt zum Beispiel in dem Fall eher eine Parallele zwischen meinem christlichen Hintergrund und ihrem muslimischen Hintergrund und würde das nicht so werten müssen, dass ich irgendwie aus einer Gesellschaft komme, wo das weiter ist, sondern mir kam es da sogar vor, ich war langsamer als sie. Also das ist jetzt nicht, das ist ein anderes Land einfach als der Iran. Und da sind natürlich ganz schlimme Dinge, wo ich nichts drüber sagen kann. Aber das war jetzt nur als Kommentar mehr über die Frage, die da vorher diskutiert wurde.
Es gab
naja,
es
ich find, hier noch ja. eine Wortmeldung.
Nicht erst antworten? Okay. Also, um jetzt mal als Frau ans Mikro zu gehen. Also vielen Dank für diesen Film. Ich fand den jetzt, also für mich jetzt nach 3 Tagen hier und so viele Filme gesehen haben, insofern wichtig, weil er einfach nochmal das Grundübel oder das Grundproblem, in dem wir weltweit leben, aufgezeigt hat, nämlich wie das Patriarchat funktioniert und welche Rolle die Kirche oder die, ja, also kirchliche Institutionen, Religion, jetzt egal welche, da drin spielen. Also wenn ich mir den Vatikan angucke, wenn ich mir die Mullahs im Iran angucke, wie sie da saßen, nachdem die 30.000 oder 40.000 Menschen umgebracht wurden und das gerechtfertigt haben, oder wenn ich mir angucke, also die ganzen fundamentalen Sekten, evangelikalen Sekten, die es gibt, die ich in ihrer Entstehung damals sehr hautnah mitgekriegt habe. Also ich habe da in Mittelamerika gelebt und wie sie da in diese Länder eingeflossen sind, wo das, also tatsächlich das einzig Positive war, dass Alkohol verboten war und damit die Männer nicht mehr so aggressiv ihre Frauen verprügelt haben im Suff. Das ist, also es hat einfach nochmal das Grundproblem aufgezeigt, gegen das wir, egal ob es jetzt, was die anderen Themen, die wir hier schon gesehen haben, Klimakrise oder sonst, was an wichtigen Themen da ist, solange die patriarchalen Strukturen dermaßen gefestigt sind und von der Religion gestützt sind, kommen wir nicht wirklich weiter. Und von daher denke ich, ist euer Film da ein ganz wichtiger oder ja, ein ganz wichtiger Beitrag, wo das nochmal aufgezeigt hat, wo wir da eigentlich stehen. Also deswegen nochmal vielen Dank jetzt von einer weiblichen Stimme.
Danke. Ja, also ich fange bei Ihnen noch kurz einen Kommentar zurück zu Ihnen. Danke, dass Sie sich gemeldet haben. Ich finde eben, bei uns war eine Grundfrage, warum reden wir die ganze Zeit über Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Politik, im Arbeitsleben, im Geschäftsleben und so weiter auf allen Ebenen, aber niemand redet über Gleichberechtigung von Frauen in Religionen. Und eigentlich sind die Religionen diejenigen, die Elemente, die das Patriarchat ja aufgebaut haben. Und die wahre Revolution ist, das Einbringen oder die Gleichberechtigung von Frauen, ihnen eine Macht zu geben innerhalb der religiösen Strukturen, damit dann vielleicht andere Erziehungsmethoden, andere, ja, andere Zugänge geschaffen werden, um das Patriarchat schrittweise zu schwächen oder einfach auch, glaube ich, vielen Männern zu zeigen, wie gut es ist einfach, wie gut Frauen das machen können, ohne jetzt irgendwelche Klischees zu bedienen, aber es ist einfach eine Tatsache, dass die meisten Kriege von Männern angezettelt werden und so weiter und so fort. Also da gibt es genug Statistiken. Und ja, und zu dem Herrn vorne, ja, ich finde, Sie haben recht, also wenn wir jetzt von einer paternalistischen Herangehensweise sagen, wir sind jetzt hier in Europa und wir sind viel weiter, wir dürfen jetzt das machen oder wir können jetzt den Islam kritisieren. Ich finde, darum geht es nicht. Es geht darum, meiner Meinung nach, man muss alles kritisieren können, was nicht okay ist. Und man muss nicht einzelne Personen kritisieren, weil sie jetzt eine Religionszugehörigkeit haben. Für mich ist es so, jeder soll sein, wie er will. Jeder kann jede Art von Religion haben, solange es zwischen ihm und oder ihr und dem Gott ist, etwas Privates ist. Das können sie zu Hause machen, wie sie wollen. Aber ab dem Moment, wo jede Religion, egal ob der Islam oder eine andere, beginnt, das Leben der Menschen bestimmen zu wollen und ihnen zu sagen, sagen zu wollen, was sie dürfen, was nicht, obwohl das nicht gegen das Gemeinwohl ist, da ist einfach die Grenze überschritten und da sehen wir auch. Und es ist einfach leider so, muss man einfach sagen, Afghanistan wird von einer radikal-islamischen Regierung, also die ganz viele Länder außer Russland, China und so weiter, sind in denen einfach wir von Menschenrechtsverletzungen hören und von Unfreiheit. Die sind halt leider extrem islamisch geführt, ist Iran, Saudi-Arabien und so weiter und so fort. All diese Länder, da ist einfach die Religion Teil der Politik und das zeigt, dass das einfach nicht gut ist. Und das da ist man einfach tatsächlich in Demokratien weiter.
Arash,
ich glaube auch, dass wahrscheinlich im Endeffekt die Veränderung, die im Iran zum Beispiel früher oder später passieren wird, ist nicht, dass die Gesellschaft komplett sich vom Islam abwendet. Das funktioniert nicht. Da gibt es einfach jahrhundertealte Traditionen und so weiter. Sondern dass es innerhalb der Moslems, die dort sind, auch der klerikalen Moslems, schon jetzt viele Stimmen gibt, die sagen, diese 47 Jahre islamische Regierung haben den schlechtesten Effekt gehabt auf den Islam für die Menschen. Die meisten wollen nichts damit zu tun haben. Und wenn der Islam unabhängig von der Religion wäre, wenn das einfach eine spirituelle Sache wäre, dann wäre das ganz anders, als wenn es Teil der Regierung ist. Und das wird vielleicht früher oder später im Iran passieren, dass da zuerst zu einer Trennung kommt.
Ich glaube, wir müssen zu einem Ende kommen.
Ich wollte eigentlich nur noch dabei ergänzt haben, also zu dem, was du gerade gesagt hast, mit in dem Moment, wo Religion in einer politischen Macht eine Rolle mitspielt, das Beispiel sehen wir im Moment gerade auch ganz extrem in den USA. Und also das war nur noch eine Bemerkung dazu.
Genau, ich glaube...
Ja, aber kein Mensch glaubt wirklich, dass Trump religiös ist, sondern natürlich diese Gruppen, die ihn unterstützen, sind religiös, aber jeder, also das ist eigentlich für mich das beste Beispiel für die Doppelmoral der Religion und das heuchlerische Element darin.
Ja.
Das ist gerade in Amerika passiert.
Ja, aber ich wollte jetzt schon nochmal auf den feministischen Kern dieses Films zurückkommen. Mir ging es jetzt auch gerade zu sehr um Islam, weil was wirklich, vielleicht könnte man das kritisieren, aber ich will es nicht, aber der Aspekt des christlichen Fundamentalismus dafür, dass jetzt überall auch in Europa rechte, autoritäre, patriarchale, politische Bewegungen sich durchsetzen. Dieser Aspekt kam jetzt vielleicht, also wenn man jetzt hier den Diskussionsverlauf sieht, der dann jetzt wieder auf den Islam sehr stark fokussiert, vielleicht ein bisschen zu kurz. Also mir ging spontan im Kopf rum, weil wir hier ja in Baden-Württemberg sind, in Karlsruhe, und im Württembergischen, in Stuttgart, gerade die evangelische Landeskirche ist eine Hochburg des protestantischen Fundamentalismus. Und das war einfach jetzt nur so ein Gedanke, um das Ganze mal wieder ein bisschen hier auf unsere Situation zurückzuführen. Das kam in dem Film gar nicht vor. Also in dem Film war Christentum assoziiert mit Katholizismus und russisch-orthodox. Und ich sage es jetzt einfach mal, weil ich betonen wollte, ja, dass es nicht irgendwas Fernes ist von anderen Religionen, sondern dass wir hier im Ländle in Baden-Württemberg mittendrin sind. Und zwar vor allem, wenn es dann auch noch um Homophobie und Transphobie geht. Das fand ich übrigens ganz toll in dem Film, dass dieser Aspekt auch noch vorkam.
Vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir könnten
ja, unser Film ist fertig geworden, bevor Trump gewählt worden ist.
Ich glaube, wir könnten hier die ganze Nacht sitzen und wir haben sehr viel Gesprächsstoff gleich für die Party. Es ist ein Film, der sehr viel Debatte auslöst, der sehr viel Neugierde auch auflöst, um bestimmte Positionen auch besser kennenzulernen. Ich glaube, das schafft der Film, dass man auch seine eigenen Überzeugungen ein bisschen selber in Frage stellt. Und ich vermute, ihr seid alle drei auch durch einen Prozess gegangen und ich denke, es haben sich bestimmte Dinge auch modifiziert und in diesem Sinn vielen, vielen Dank für diesen Film. Der wird hier in der Kinemathek nochmal gezeigt werden. Ich glaube, ich werde auch demnächst eine Anfrage stellen und den weitertragen.
Danke fürs Kommen.
Genau.
Lasst das Tanzbein schwingen.
Ja. Und ganz viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank.
Danke.